Habt ihr schon mal eine Nachricht bekommen, die euer Leben verändert hat? So eine aufregende, begeisternde Botschaft? Vielleicht könnt ihr Frauen auch noch daran erinnern, als eure Männer euch den Hochzeitsantrag gemacht haben und er gefragt hat, willst du mich heiraten? Oder ihr Väter, als eure Liebste dann zu euch gekommen ist und gesagt hat, ich bin schwanger. Euer Leben war nie mehr dasselbe. Danach. Oder vielleicht hat jemand von euch mal gewonnen und ihr habt die Nachricht bekommen, sie haben gewonnen. Erster Preis. Oder vielleicht eine negative Nachricht, dass der Arzt gesagt hat, es ist Krebs. Nachrichten, die unser Leben verändern. Botschaften, wo wir nachher nicht mehr dieselben sind. Die aufregend sind, die herausfordernd sind. Maria hat wohl die herausforderndste Botschaft erhalten, die je ein Mensch in dieser Welt bekommen hat. Lass uns nochmal lesen ab Vers 26 in Lukas 1. Wir lesen bis Vers 29. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Maria wurde bestürzt über den Gruß des Engels. Der Engel ist nicht einfach reingekommen und hat gesagt, Shalom, wie das damals üblich war, Friede. Guten Tag, was geht ab? Sondern der Engel hat zu ihr gesagt, sei begrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Du hast unverdiente Gunst gefunden bei Gott. Der Herr ist mit dir. Versetzt euch in Maria. Stell dir vor, du bist eine junge Frau. Euch Frauen wird das wohl viel einfacher fallen als uns Männer. Aber versetzt euch mal in die Situation rein. Engel erscheint dir. Das ist ein heiliger Moment. Ein ehrfurchtseinflößender Moment. Ein Engel, da liegt was von Gottes Heiligkeit in der Luft. Und unser Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein herrlicher Gott, er ist ein ewiger Gott, er ist ein ehrfurchtsgebietender Gott. Der Engel sagt, der Herr ist mit dir. Gottes Gegenwart, Gottes heilige Gegenwart. Ich denke, wenn wir uns dessen nur immer bewusst wären, würden wir anders leben. In den Dingen, die wir tun, die wir sagen, auch mit ganz anderer Zuversicht, wenn wir uns dessen bewusst wären, die Gegenwart Gottes. Ich habe letzte Woche in meiner stillen Zeit gelesen, ich lese gerade durch das Buch der Sprüche, und im Kapitel 4 heißt es dort, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und dann ein bisschen später steht dort, denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Gott ist da. Gott sieht dich. Gott sieht, Gott hört, was du tust und was du sagst. Und ich würde mal behaupten, die meisten von uns leben nicht in unserem Alltag mit diesem Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Ich weiß, mir geht es oft so, dass ich so in den Dingen meines Alltags drin bin, dass ich das vergesse. Aber Leute, in dem Moment, wo wir vergessen, dass Gott da ist und dass er mit uns ist, dass er uns sieht, dass er uns hört, dass er uns auch beistehen will, in dem Moment leben wir realitätsfremd. Weil Gott ist da, das ist die Realität. Und die Menschen in der Bibel, wenn sie sich bewusst geworden sind dieser heiligen Gegenwart Gottes, da waren die voll Ehrfurcht erfüllt. Da sind die ausgeflippt. In Jesaja 6, als Jesaja die Vision von der Herrlichkeit Gottes sieht, den herrlichen, heiligen Gott, der auf dem Thron sitzt, schreit er: Wehe mir, denn ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen lebe ich. In Lukas 5, als Petrus sich bewusst wurde, wer Jesus war, heißt es, fiel er vor Jesus auf die Knie und sprach: Geh weg, hinaus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Also wir können das nachempfinden, wie Maria sich gefühlt hat, als Gott durch diesen Engel plötzlich in ihren Alltag einbricht und der Engel sagt: Maria, der Herr ist mit dir. Ich meine, wir wissen, wie sie sich gefühlt hat, wir brauchen nur lesen. Der Engel sagt zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Wenn wir hier weiterlesen, fürchte dich nicht, Maria. Warum hat er das gesagt? Weil sie sich gefürchtet hat. Und seht, was er weiter sagt. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Unverdiente Gunst, Wohlwollen, unverdiente Annahme bei Gott. Und so als der Herr gesagt hat zu Maria: Der Herr ist mit dir, hat er wahrscheinlich gar nicht so sehr die Gegenwart Gottes gemeint, sondern die Gunst Gottes. Maria, der Herr ist für dich. Gottes Gnade. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass auch wir begnadigt sind von Gott, so wie die Maria. Und ist es nicht erstaunlich, ist es nicht wunderbar, ist es nicht begeisternd, dass der Heilige, ewige, perfekte Gott Wohlwollen hat mit uns, unheiligen, unvollkommenen Menschen? Warum kann er das tun? Weil Jesus unseren Platz für uns eingenommen hat. Unseren Platz am Kreuz, wo er bezahlt hat für all unsere Schuld und wo der Vater unsere Sünde in ihm gerichtet hat. Wo er die Konsequenz für unsere Schuld an unserer Stelle erlebt hat, als er getrennt war von dem Vater, von dem heiligen, ewigen Gott. Und er hat es getan, damit wir in Jesus durch unser Vertrauen auf ihn Heilige sein können. Das ist, was die Bibel über uns sagt. Wir sind Heilige, die dann und wann noch sündigen. Aber in Jesus sind wir Heilige. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und wir können ewiges Leben erfahren mit Gott, dem Vater. Wir können Begnadigte Gottes sein, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und das ist wunderbar. Lass uns weiterlesen im Vers 31. Der Engel sagt weiter: Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jehoshua oder Jahoshua im Hebräischen. Ist ja Gottes Name. Yahweh ist Heil. Oder Yahweh ist Rettung. So viel bedeutet der Name Jesus. Und sein Name war sein Programm. In Matthäus 1, als der Engel zu Josef spricht, den Mann Mariens, sagt er zu ihm: Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Sein Name war Programm. Und seid ihr nicht dankbar, dass Gott uns Menschen in Jesus rettet aus unserer Sünde, um uns heil zu machen? Jesus ist Gottes Rettungsring sozusagen. Wer von euch war schon mal am Mittelmeer oder irgendwo am Meer? Stell dir vor, du bist im Urlaub dort, letzter Urlaubtag, Sonne scheint, es ist wunderbar, du cremst dich ein, du setzt dich in ein Schlauchboot und du paddelst so, denkst dir, okay, letztes Mal noch raus aufs Meer und ach, es ist so wunderschön und du schaukelst ein bisschen und oh, schlafst ein. Und du weißt nicht, wie viel Zeit vergangen ist, auf jeden Fall, als du wieder aufwachst, siehst du den Küstenstreifen gerade noch so als kleine Linie am Horizont. Und du weißt genau, so weit könnte ich nie schwimmen. Ich würde total absaufen. Und plötzlich hörst du ein sehr beunruhigendes Geräusch. Dein Schlauchboot ist leck, die Luft geht aus. Und du schaust nochmal am Land, Küstenstreifen, du schaust in die andere Richtung, Afrika ist noch weiter weg. Nächstes Stück Land ist unten am Boden, 200 Meter tiefer. Und die Luft geht aus deinem Schlauchboot, du saufst ab. Und zum Glück siehst du in der Ferne ein Schiff, was gerade vorbeikommt. Du sagst, hallo, Hilfe! Und die hören dich. Und das Schiff kommt zu dir, du bist gerade so am letzten Zipfel deines Schlauchboots noch, gerade halb am Absaufen und der Kapitän steht an der Reling, schmeißt dir einen Rettungsring zu. Was machst du? Nimmst du den Rettungsring? Das ist, was Gott getan hat in Jesus. Jesus ist Gottes Rettungsring. Wir sind am Absaufen, Leute, ohne Jesus. Wir sind getrennt von Gott und dem, was er von uns hat oder für uns hat. Durch unsere Schuld. Aber Jesus hat unsere Schuld getragen und er ist dieser Rettungsring, den Gott uns zuwirft. Wir müssen ihn aber ergreifen. Wir müssen ihn annehmen. Der Engel verkündigt Maria, wer ihr Sohn Jesus sein wird. Dieser Jesus, Jahwe, ist Rettung. Lass uns im Vers 32 lesen, denn dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Drei Dinge sagt der Engel hier. Sagt erstens, er wird groß sein. Und es gibt keine größere, es gibt keine wichtigere Person in der Geschichte als Jesus Christus. Niemand hat die Geschichte so sehr geprägt wie er. Sogar unsere Zeitrechnung. Wir teilen unsere Zeit ein in vor Christus und nach Christus. Ohne Zweifel, Jesus ist groß. Er ist einer der ganz Großen. Er ist der Größte. Zweite, was der Engel sagt, dass er Gottes Sohn sein wird. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und wenn ihr das mit dem Vers 35 vergleichen wollt, wo er zu Maria sagt, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Also Sohn des Höchsten ist gleichbedeutend mit Sohn Gottes. Und das ist was, was wir uns nächste Woche genauer anschauen wollen. Das Dritte, was der Engel zu Maria über Jesus sagt, ist, er wird über Israel herrschen, bis in Ewigkeit, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Jeden Juden war das völlig klar damals, der das Alte Testament kannte, und die Juden kannten das Alte Testament sehr gut, die haben von klein auf Unterricht bekommen in der Synagoge. Jeden Juden war klar, dass der Engel hier über den Messias spricht, über den verheißenen Retter Israels. Und der Engel bezieht sich hier eigentlich auf einige messianische Prophetien aus dem Alten Testament. Zum einen die Verheißung an König David, dass der Messias sein Nachkomme sein wird. Das könnt ihr in 2. Samuel nachlesen. Sein Nachkomme, der ewig herrschen wird auf seinem Thron. Und dann haben wir Jesaja 9, auch eine Stelle, die die meisten von euch wohl kennen. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und Maria hat wahrscheinlich an Daniel 2 gedacht, wo Daniel durch Gottes Hilfe einen Traum gedeutet hat des Babylonierkönigs Nebukadnezar, indem dieser die vier großen Weltreiche der Antike nach dem babylonischen oder ab dem babylonischen Reich gesehen hat, als Statue eines Mannes dargestellt. Und dann am Ende dieses Traums hat er einen Stein gesehen, der irgendwo losgebrochen ist und ins Rollen gekommen ist und in diese Statue hineingerollt ist und sie zertrümmert hat und sie zermalmt hat. Und dann hat der Wind den Staub verweht von dem, was übrig geblieben ist, von dieser Statue, die diese Weltreiche symbolisiert. Und dann heißt es in dieser Prophetie, der Stein wird zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllt. Und Gott gibt dem Daniel die Auslegung dieses Bildes. In den Tagen dieser Könige, der Römer, das war das letzte Reich, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche, all diese weltlichen Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wieder versetzt euch in Maria rein. Es war eine Hammerbotschaft. Du wirst einen Sohn gebären, dein Sohn wird der Sohn Gottes sein. Und Maria, es stehen große Dinge bevor, große Umwälzungen bevor. Denn Gott wird dieses, sein Reich, was er verheißen hat, aufrichten und er wird es durch deinen Sohn tun. Dein Sohn wird der Messias sein, dieser verheißene Retter, der Herrscher Israels, der das ewige Reich Gottes aufrichten wird, der über alles herrschen wird. Und Jesus hat uns gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich war nicht ein irdisches Reich. Die Juden zu seiner Zeit haben das nicht verstanden. Jesus hat ein geistliches Reich aufgerichtet. Das ist viel größer als nur irgendein irdisches Reich dieser Welt. Als nur eine jüdische Nation. Nee, ein geistliches Reich, was viel Größeres ist, eine ewige Herrschaft. In Philipper 2 lesen wir, dass jedes Geschöpf sich eines Tages beugen wird vor Jesus, die himmlischen und die irdischen und die unterirdischen, und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Alle Menschen, alle Engel, alle Dämonen, selbst der Teufel, alle werden Jesus als Herrn anerkennen. Epheser 1,22, da heißt es, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Der Vater hat alles den Füßen Jesu unterworfen. Eines Tages wird er alles zusammenfassen unter seine Herrschaft. Hebräer 2 lesen wir, jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Jetzt gibt es noch Menschen und Engel, gefallene Engel, die in Rebellion gegen Gott sind. Aber es wird passieren. Alles wird Jesus unterworfen sein. Und jedes Knie wird sich beugen vor seiner Herrschaft. Und was für ein Tag wird das sein? Was für ein Tag wird das sein, wenn jedes Knie sich beugen wird, selbst die seiner Feinde, und jeder wird Jesus als Herrn bekennen. Und Gott, der Vater, wird dem Sohn alles unterwerfen, und dann wird der Sohn dem Vater alles zurückgeben, dass alles ihm unterworfen ist. Und er wird der einzige Macher sein im Universum, der einzige König, der einzige Herrscher, der einzige, der regiert. Was für ein wunderbarer Tag das sein wird. Und Jesus hat begonnen, sein ewiges Reich aufzurichten. Durch seinen Tod am Kreuz, wo er für unsere Schuld bezahlt hat, hat es auch uns möglich gemacht, dass wir Teil sein können von seinem Reich. Und das ist wunderbar. Und jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt ist die Gnadenzeit, in der Gott uns unverdiente Gunst schenkt. Jetzt ist die Zeit, wo Gott Freiwillige rekrutiert für sein Reich. Wo du dich freiwillig seiner Herrschaft unterwerfen kannst und ihm unterordnen kannst und dich ihm anschließen kannst. Heute kannst du freiwillig ein Teil seines ewigen Reiches werden mit all diesen Segnungen, die er uns schenkt. Heute kannst du eingepflanzt werden in dieses geistliche Israel Gottes. Römerbrief 11 könnt ihr das nachlesen, dass auch wir Nicht-Juden eingepflanzt werden können. In Gottes Reich. Eingepflanzt zusammen mit den gläubigen Juden. Und du kannst es tun, indem du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser annimmst und dich von ihm retten lässt, von deiner Schuld. Und ihn zu dem König deines Herzens machst, zu dem König, der auf dem Thron in deinem Herzen sitzt. Und es ist wunderbar. Es ist wunderbar, Jesus als König zu haben im Leben. Er ist ein wunderbarer Herr. Denn unter seiner Herrschaft, in seinem Reich, und das ist, wovon wir sprechen, wenn wir vom Reich Gottes sprechen, sprechen wir davon, dass wir uns unter die Herrschaft Jesu stellen. Unter seiner Leiterschaft ist vielleicht ein modernerer Begriff. Unter seiner Herrschaft, unter seiner Leiterschaft, unter seiner Kontrolle, da gibt es wahres Leben. Leben in Fülle, sagt Jesus. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Das ist ewiges Leben. In seinem Reich gibt es echte Wahrheit. Das, was wir hier haben, das ist die Verfassung seines Reiches. Das Wort Gottes. In seinem Reich haben wir echte Wahrheit und echte Schönheit. Da gibt es echte Liebe, wahren Frieden, echte Beziehung mit Gott. Und Jesu Regierung ist eine liebevolle Regierung über sein Volk. Wisst ihr, was er tut mit seinen Untergebenen, mit seinem Volk, unser König Jesus? Er adoptiert seine Untergebenen als seine Kinder. Und sie bekommen alle Rechte, die Königskinder haben. Und er schenkt uns diese besondere Liebesbeziehung, die es nur zwischen Eltern und ihren Kindern gibt. Nein, Eltern, ich hoffe, ihr liebt alle Menschen. Aber ich wage zu behaupten, es gibt einige, die ihr mehr liebt oder in einer besonderen Art und Weise liebt, und das sind eure Kinder. Na, welche Mutter, welcher Vater würde nicht sagen, ich lasse mein Leben für mein Kind, wenn es sein müsste. Was ganz Besonderes. Es ist eine Beziehung, die Jesus uns geschenkt hat mit Gott dem Vater. Und er macht uns zu seinen Miterben. Und er macht uns zu seinen Mitarbeitern und zu seinen Mitregenten. Das ist nicht wunderbar? Wir dürfen Gottes Reich gemeinsam mit ihm bauen und ausweiten. Stell dir vor, wie abgefahren toll es wäre, von einem König adoptiert zu werden. Nicht so wie in England oder so, wo die nichts mehr zu sagen haben, sondern noch von echten absolutistischen Herrscher. Oder vielleicht vom Scheich von Dubai. Wie wäre das? Es wäre nichts im Vergleich zu dem, was wir in Jesus haben. Wir dürfen Miterben Gottes sein. Miterben von seinem Reich. Und wir dürfen Mitarbeiter an seinem Reich sein. Das ist wunderbar. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Das ist Jesu Herrschaft. Das ist Gottes Herrschaft über unser Leben. Und wisst ihr was? Wir Christen, die wir uns Jesus anvertraut haben, wir sind in einem gewissen Sinn so ein Expeditionskorps in dieser Welt, die noch von dem Teufel beherrscht wird und drangsaliert wird. Jesus sagt uns in der Bibel, dass der Teufel der König oder der Herrscher dieser Welt ist. Und wenn du dich umschaust und all die Kriege anschaust und die Morde und Vergewaltigungen und Lügen und Katastrophen und Krankheiten und Seuchen und Leid und Tod und die ganzen kaputten Beziehungen und kaputten Menschen, müssen wir sagen, er macht seinen Job sehr gut. Die Bibel sagt uns, er ist ein Mörder von Anfang an. Und Sünde bringt natürlich Tod auf allen Ebenen. Die Bibel sagt uns, der Teufel ist ein Lügner. Wir lesen von Lehren von Dämonen. Das ist, wo falsche Religionen oder falsche gottlose Philosophien herkommen. Lehren von Dämonen. Das steht dahinter. Und so sieht die Herrschaft des Teufels aus. Also kannst du aussuchen. Jeder einzelne Mensch, ob sie ihm bewusst ist oder nicht, ist entweder in dem Reich des Teufels, in seinem Reich, unter seiner Herrschaft, unter seinem Einfluss, oder er ist in Gottes Reich und unter Gottes Einfluss. Und es gibt nichts dazwischen. Und es ist deine Entscheidung, wem du dienen willst, wessen Werkzeug du sein willst. Und wir als Nachfolger Jesu, wir sind sozusagen ein Einsatzkommando, Gottes Einsatzkommando, das er in das Feindesgebiet schickt. Und wir sind gelandet jetzt hier hinter den feindlichen Linien. Und wir bilden sozusagen einen Brückenkopf für Gottes Reich. Und wir dürfen rausgehen und wir dürfen Land gewinnen. Wir dürfen Land einnehmen, wir dürfen Gottes Reich ausweiten. Wir dürfen Herzen erobern aus der Hand des Feindes, des Teufels, für unseren König Jesus. Das ist, was wir tun dürfen. Und Jesus hat uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir dürfen andere Menschen einladen, dass sie sich retten lassen von Jesus. Und dürfen sie einladen, sich Jesu Reich anzuschließen. Johannes der Täufer, Jesus hat gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Wisst ihr, was wir predigen dürfen? Wir dürfen den Leuten sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist da. Amen. Wie können wir Gottes Reich mitbauen? Wie können wir Herzen für Jesus erobern? Na, erstens, wir können einfach weiter erzählen von dem, was wir erlebt haben mit ihm. Das, was er für uns getan hat. Und dann zweitens, wir können vorleben, was wir glauben. Und wenn die Menschen uns beobachten und wenn sie hoffentlich in unserem Leben ein Stück weit davon sehen, wie wunderbar heil und wie gut es ist, in Beziehung mit Jesus zu leben, wenn sie ihn in uns sehen können und sehen können, wie er uns verändert, er uns seine Liebe, seinen Frieden, seine Freude schenkt, wie er uns Stärke gibt, treu zu sein in kleinen Dingen, wie er uns stärkt zu vergeben. Wenn die Menschen das sehen, dann werden sie hungrig werden. Und wir können sein Reich bauen. Das ist, was mich zu Jesus gebracht hat. Ich habe einen Freund von mir beobachtet und gesehen, wie Jesus ihn verändert hat. Diese Lebensqualität eines ewigen Lebens. Und es beginnt schon hier. Eines Lebens in Beziehung mit Gott gesehen. Und es hat mich hungrig gemacht. Drittens, wir können im Gebet um die Seelen von Menschen ringen. Satan, der Herr dieser Welt, macht Menschen blind für die Wahrheit. Menschen sind wirklich verblendet, können die Wahrheit nicht sehen. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Das ist sein Job. Er täuscht Menschen. Und so können wir beten, dass Gott diese geistliche Blindheit wegnimmt, diese Scheuklappen, die die Menschen auf ihren Augen haben. Dass sie klar sehen können, dass sie Jesus klar sehen können, dass sie sich selbst klar sehen können, ihren eigenen geistigen Zustand. Dass sie Sünder sind, dass sie einen Retter brauchen. Gott musste das in meinem Leben tun. Ich war früher selbstgerecht. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen, hat mit Gott eigentlich nicht super viel am Hut. Aber wenn mich wer gefragt hat, bist du Christ, hätte ich gesagt, ja natürlich, ich gehe in die Kirche. Wenn mich wer gefragt hat, was denkst du, wird Gott dich annehmen, hätte ich gesagt, ja klar, ich bin der Christ, ich gehe in die Kirche. Und außerdem bin ich so ein toller Kerl. Ich bin viel besser als meine Schulkameraden, die eher so Partytiere waren. Ich versuche doch, ein braver Junge zu sein. Und außerdem habe ich noch niemanden umgebracht. Also klar wird Gott mich annehmen, weil ich ja so toll bin. Selbstgerechtigkeit, das ist was, was Gott brechen musste. Weil er mir die Augen öffnen musste, wie die Bibel es sagt, dass alle Menschen Sünder sind und alle zu kurz kommen. Keiner kommt an Gott ran. Und Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Ich meine, wer erreicht den Maßstab? Ich hatte schlicht und einfach die falschen Maßstäbe. Aber Gott muss uns die Augen öffnen dafür. Und Leute, ich bete regelmäßig für uns, für Gottesdienstbesucher, die hierher kommen. Ich bete, dass nicht irgendwelche Leute zu uns in die Gemeinde kommen und hier sitzen, die vielleicht sogar glauben, dass sie gerettet sind und glauben, dass irgendwie alles okay sind, vielleicht weil sie in die Chapel kommen hier. Chapel kann ich nicht retten. Und die vielleicht glauben, dass alles okay ist mit Gott, weil sie es an den falschen Dingen festmachen. weil sie auf falsche Dinge vertrauen. Jesus erzählt uns von so Leuten. Er erzählt uns in einem Gleichnis von Menschen, die im letzten Gericht, wenn er alle Menschen richten wird, zu ihm kommen werden und sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen all diese tollen Dinge getan? Wirklich getäuschte Menschen, die glauben wirklich, da ist alles cool zwischen ihnen und Gott. Sie sagen: Herr, Herr. Und Jesus, ich glaube, mit einem weinenden Auge wird zu ihnen sagen: Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie gekannt. Wir hatten nie Beziehung. Ihr habt euch nicht retten lassen von mir. Ihr habt diesen Rettungsring nicht ergriffen. Ihr seid nicht Heilige in mir, sondern ihr seid noch Übeltäter. Ich kenne euch nicht. Und ich bete, dass keiner hier sitzt, vielleicht Woche für Woche hierher kommt und so getäuscht ist. Weil ich kann nicht in Herzen reinschauen. Nur Gott kennt die Herzen. Aber ich bete, dass Gott uns geistliche Klarheit gibt, dass er uns Gnade schenkt, dass wir den geistlichen Zustand erkennen können, wo wir wirklich stehen. Dass wir nicht auf Selbstgerechtigkeit vertrauen oder irgendwelche religiösen Riten, die wir durchgemacht haben. Ja, nicht mal Taufe kann uns retten. Es ist ein Zeichen für das, was Jesus für uns getan hat, aber es ist bedeutungslos, wenn wir nicht vorher geboren sind durch seinen Heiligen Geist, uns am Retten lassen durch Jesus. Vierter Punkt, also der dritte Punkt war, wir können für Menschen beten und Gebet ist eine machtvolle Waffe in diesem geistlichen Kampf um die Herzen von Menschen. Viertens, wir können Gedanken erobern, wenn wir die Wahrheit Gottes weitergeben. Epheser 6, da lernen wir, dass das Wort Gottes das Schwert des Geistes ist. Damit können wir erobern, das Wort Gottes. Im 2. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also wir haben nicht irdische, menschliche Mittel, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, menschliche Gedankengebäude. Und jede Höhe, in der Neuen Leben-Übersetzung heißt es, alle hochtrabenden Argumente, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Seht hier im Vers 37, hier in Lukas 1, da heißt es, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Gottes Wort hat Kraft. Und wenn wir Gottes Wahrheit weitergeben, bewirkt es was. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird vollbringen, wozu es ausgesandt ist. Fünftens, wir bauen Gottes Reich, wenn wir seine Wahrheit in jeden Bereich unseres Lebens anwenden oder bringen. In jedem Bereich. In der Schule, der Uni. Was sagt Gott drüber über Ethik? Oder über Geschichte, über Politik, über Soziologie, über Philosophie, über Psychologie, über Wirtschaft? Was sagt Gott dazu? Was lesen wir in Gottes Wort? Finden wir Prinzipien, die wir anwenden können? Auf der Arbeit, im Beruf. Was sagt Gottes Wort darüber, wie ich als Arbeitnehmer handeln soll? Oder als Arbeitgeber, wenn du Unternehmer bist? Gott spricht in diese Lebensbereiche. Unser Familienleben. Was sagt uns Gottes Wort über Ehe? Was sagt Gott uns über Kindererziehung? Sieh, der Gottes Reich ist geistlich. Das heißt, es umfasst unser ganzes Leben. Denk bitte nicht so falsch zweigeteilt, dass Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen, das ist geistlich, das ist dein geistliches Leben und dann, wenn du restlichen 7 Tage in die Arbeit gehst oder daheim bei der Familie bist, das ist irgendwie säkulär oder wäre weniger geistlich. Das ist Schwachsinn. Gottes Reich ist geistlich. Jeder Bereich unseres Lebens ist Teil davon. Umfasst unser ganzes Leben. Und so, wenn du dein ganzes Leben unter die Herrschaft Gottes stellst und seine Wahrheit in jeden Bereich deines Lebens reinbringst, dann baust du Gottes Reich. Und manche Christen leben so. Die tun all diese, weiß nicht, 5 oder 6 Punkte, die wir hatten. Die setzen diese Dinge um. Die haben Wunsch in ihrem Herzen, dass Menschen zu Jesus finden. Dass Jesus sichtbar wird in ihrem Leben. Und die haben die Begeisterung, Jesus zu dienen. Haben die Begeisterung, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Haben die Begeisterung, Schritte im Glauben zu machen. Aber dann andere sagen, oh, ich habe den Mut nicht dazu. Oder ich kann nicht genug glauben, das alles so umzusetzen in meinem Leben. Timotheus war so einer, eher so ein furchtsamer, schüchterner Typ. Und der Paulus schreibt ihm, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben oder einen Geist der Feigheit oder Mutlosigkeit, je nach Übersetzung. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bevor Jesus aufgefahren ist in den Himmel in der Apostelgeschichte, im Kapitel 1, hat er gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Seht ihr, wir sind ein gut zugerüstetes Einsatzkommando. Gott hat uns ausgerüstet, Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und er will stark sein in unserer Schwachheit. Paulus hat sogar gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann muss ich mich auf ihn verlassen. Und wenn ich mit ihm rechne und mit seinem Geist, dann bin ich stark. Wir können aus eigener Kraft leben. Aber wenn wir Schritte im Glauben machen und wie die Maria sagen, hier im Vers 38, mir geschehe nach deinem Wort. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Mir geschehe nach deinem Willen. Dann trifft Gott dich in dieser Situation. Und er rüstet dich zu durch seinen Heiligen Geist, wozu immer er dich berufen hat. Kannst du Gift drauf nehmen? Das ist eine Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet Zeugen sein. Das ist eine Verheißung. Oft brauchst du es einen Schritt im Glauben, bevor du das auch spürst. Ich kann mich erinnern, eine Begebenheit, wo mir das am klarsten bewusst wurde, war auf meinem ersten Missionseinsatz, den ich je gemacht habe. Da sind wir nach Prag gegangen und haben dort Straßeneinsatz gemacht und dann abends noch in verschiedenen Gemeinden gelehrt und gedient. Und ich kann mich erinnern, ich war völlig fertig. Ich habe eigentlich nur noch an mein Bett gedacht. Hatte überhaupt kein Herz für die Leute, die da gesessen sind. Ich war einfach halb am Einschlafen. Kennt ihr so Situationen, wo ihr einfach kaputt seid? Und alles, woran du denkst, ist das Bett? So ging es mir. Und wir konnten natürlich nicht weg, weil wir waren ja das Einsatzteam dort und wir waren die Macher sozusagen. Und dann haben wir die Leute eingeladen, einfach, dass wir für sie beten. Und war eine interessante Situation, weil wir konnten gar nicht direkt mit den Leuten kommunizieren. Wir hatten so Dolmetscher dabei. Aber ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe zu beten, einfach im Glauben, ich habe mich überhaupt nicht danach gefühlt. Aber ich meine, die Leute sind gekommen, also mir ist eh nichts anderes übrig geblieben. So habe ich begonnen, Leuten Hände aufzulegen und für sie zu beten. Und Gott hat wunderbare Dinge gemacht. Wo Leute zu weinen begonnen haben und dann, wo wirklich Dinge aufgebrochen sind und man seelsorgerliche Gespräche führen konnte und den Leuten dienen konnte und plötzlich war ich wieder voll Energie. Vielleicht kennt ihr das auch, wo du merkst, okay, Gottes Heiliger Geist war da. Und ich habe euch erzählt, wo wir unlängst auf der Straße Leuten von Jesus erzählt haben. Ich fühle mich nie danach, das zu tun übrigens. Das ist immer ein Glaubensschritt. Das ist immer eine Überwindung, rauszugehen. Auch da war ich völlig kaputt. Aber wenn du ein Gespräch beginnst und wenn du einen Schritt im Glauben machst, dann merkst du, ja, Gott gibt dir die Energie. Und plötzlich erinnert er dich an Schriftstellen und er gibt dir Worte und er führt dich. Und du merkst, wow, das ist cool. Das, was ich sage, das kommt an und es trifft ins Herz. Und es ist wunderbar zu erleben, wie Gott dich gebraucht. Oder ich kann mich auch erinnern an der Uni, ganz normal in Alltagssituationen. wo Gott dir die Kraft gibt. Einmal habe ich geschummelt bei einer Prüfung. Und ich habe eigentlich mit Gott ausgemacht, wo ich zu studieren begonnen habe, ich will das nicht mehr machen. Ne? Ich bin jetzt Christ, ich habe mich kurz davor bekehrt. Und naja, haben alle getan, ich habe halt mitgemacht und dann hat Gott zu meinem Herzen gesprochen. Hat gesagt, hey, nee, ich möchte, dass du zu dem Professor gehst und dich entschuldigst und die Prüfung nochmal machst. Oh Mann, das war eine Selbstüberwindung. Leute, wer hat die Kraft, sowas zu tun? Ich bin da mit weichen Knien hingegangen. Aber wisst ihr was wieder? Du machst diesen Glaubensschritt und diesen Gehorsamschritt und du merkst, Gott ist da. Und Gott stärkt dich. Und ich hoffe, es war ein Zeugnis für den Professor, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Aber wir können mit Gott rechnen. Wir müssen dann aus eigener Kraft Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen, Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Gott rüstet uns zu in dem Moment. Ich bin kein starker Mensch, aber Gott ist stark in Schwachen und das ist wunderbar. Wir werden Zeugen sein aus seiner Kraft. Jesus hat gesagt, ich sende euch. Ihr seid dieses Einsatzteam. Ihr seid dieses Expeditionsteam, was hier im Hinterland des Feindes landet. Was Land gewinnen soll. Und in Johannes 20, als die Jünger verängstigt waren und sich eingesperrt hatten, da kam Jesus wieder mal zu ihnen, der Auferstandene. Und Jesus sprach wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Also, wir sind Gesandte. Und dann heißt es, als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Du bist ein Gesandter Jesu. Du bist ein Abgeordneter seines Reichs und du bist zugerüstet von ihm. Jesus sendet dich, aber er rüstet dich auch zu durch seinen Geist. Wichtigste Frage heute ist wahrscheinlich, in welchem Reich bist du? Bist du in Jesu Reich? Bist du schon ein Jünger Jesu oder bist du noch ein Jünger des Teufels? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Und dass du Beziehung mit Gott hast? Und dass du einmal mit Gott sein wirst im Himmel, in seinem Reich? Hast du dich jemals Jesus anvertraut? So wichtig, ich bete, dass Gott uns Klarheit gibt über diese Dinge. Und ich glaube, dass Jesus an Herzen klopft, wie es in der Offenbarung heißt. Siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und jemand öffnet, dann komme ich rein und werde Gemeinschaft mit ihm haben. Klopft Jesus an dein Herz heute Morgen? Spürst du diesen Kampf in dir? Spürst du das? Wenn du bisher in Rebellion gegen Jesus und sein Reich warst und ihn und abgelehnt hast, ihm gleichgültig gegenüber warst, noch nicht Teil von ihm bist, dann möchte ich dich heute Morgen in seinem Namen herzlich einladen. Mach den Schritt. Nimm ihn an. Schließ dich ihm an. Lass dich von Jesus retten. Aus deiner Entfremdung von Gott. Aus deiner Schuld. Und unterstell dich bewusst seiner Herrschaft und seiner Leiterschaft. Du kannst es tun mit einem ganz einfachen, ehrlich gemeinten Gebet. Gott hört nicht so sehr auf Worte als auf das Herz. Einfaches Gebet, wo du das mit ihm festmachst. Und wenn dir die Worte fehlen, dann kannst du vielleicht meine benutzen. Und im Herzen mitbeten und einfach sagen, Jesus, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin. Und ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Und ich lade dich jetzt ein, komm in mein Herz. Rette mich. Greif diesen Rettungsring. Ich möchte dich zu meinem Herrn machen. Komm du in mein Leben und bestimm du mein Leben. Und veränder du mich so, wie du mich haben willst. Es ist nicht schwer, gerettet zu werden. Einfaches Gebet. Und wenn du es gebetet hast, dann herzlich willkommen in Gottes Familie. Und ich würde mich freuen, wenn du uns das auch sagst. Oder irgendjemandem sagst, es ist wichtig. Sagst, hey, ich habe gebetet, ich habe Jesus eingeladen in mein Leben. Und wir wollen dir gerne die Bibel schenken. Und noch weiteres Material, was dir hilft zu wachsen in deiner Beziehung mit ihm. Weil es gibt Schritte, die wichtig sind. Dass du Zeit im Gebet verbringst mit Gott, einfach im Gespräch mit ihm. So regelmäßig in seinem Wort liest. Regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen. Du bist ein geistliches Baby, gerade neu geboren. Du musst noch wachsen. Wichtig, dass du wächst und ein Nachfolger von ihm wärst. Ist wichtig für jeden von uns. Gott hat Großes mit uns vor. Wir sind seine Mitarbeiter, wir sind seine Gesandten. Er will uns gebrauchen. Und was für ein Segen das ist, in Gottes Reich sein zu dürfen, ein Teil von seiner Familie sein zu dürfen, sein ewiges Leben zu teilen. Und das, was wir hier in dieser Welt erfahren, ist ja erst der Anfang. Die wahre Herrlichkeit wartet noch. Wir nennen das Himmel. Das ist eine ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Zeitpunkt, wenn unsere irdischen Leiber, wo wir noch diese ganzen sündigen Impulse haben, wo die ausgetauscht werden gegen himmlische Leiber, die das ganze Zeug nimmer haben. Im Himmel wird es mal kein Leiden mehr geben und keine Tränen und keinen Tod und keine Sünde. Und wir werden völlig heil sein in seiner Gegenwart. Und dann wird sein Reich alles umfassen und Jesus wird seine Herrschaft völlig angetreten haben. Ich mag das. Eines Tages wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Alle Menschen, alle Engel, alle Dämonen, selbst der Teufel. Jedes Knie. Und was für ein Segen wird es sein, wenn du auf seiner Seite knien wirst, als sein Kind. Und nicht auf der Seite der Rebellen, die er richten muss. Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich drüber. Hey, der Tod und der Teufel, die werden verlieren. Teufel wird verlieren. Seid ihr nicht manchmal auch so wütend auf den Teufel? Wenn ihr euch umschaut, ich bin manchmal so zornig, wenn ich die Welt anschaue. Wenn du in der Zeitung liest über kleine Kinder, die missbraucht werden. Wie Ehen zerstört werden. Oder wenn ich drüber nachdenke, wie viele Millionen der wehrlosesten und schwächsten Mitglieder unserer Menschenfamilie jährlich durch Abtreibung umgebracht werden. Was für Lügen, was für Mächte, was für Druck wirkt in den Herzen und im Gedanken einer Mutter, dass sie ihr eigenes Kind umbringt. Oder in einem Arzt, der geschworen hat, Leben zu retten, dass er anfängt, Menschen zu morden. Oder in einem Menschen, der sich selbst ermordet. Leute, das ist dämonisch. Das ist teuflisch, was da passiert. Ah Mann, manchmal können wir einen heiligen Zorn kriegen, oder? Auf diesen Teufel. Ich bin zornig über die Versuchungen in meinem eigenen Leben. Über diese sündigen Impulse in mir selbst. Mein Fleisch, wie die Bibel das nennt, ist so krank. So pervers. Geht es euch nicht manchmal auch so, dass ihr sagt, wie der Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Gott sei Dank schreibt er weiter und sagt, ich danke Jesus Christus meinem Herrn. Und ich danke Gott durch Jesus Christus meinem Herrn. Satan hat verloren eigentlich schon. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz, als er am Kreuz starb. Und er hat uns befreit von der Verdammnis durch unsere Schuld, sie uns von Gott trennen und er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nicht mehr. Wir haben die Autorität, Nein zu sagen und er hat uns schon gerettet. Aber wisst ihr was, es wird ein Tag kommen, wo der Teufel und der Tod und alle seine Freunde einfach verloren haben und die endgültig besiegt sein werden. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, um zu richten und um sein Reich völlig aufzurichten und zu vollenden. Und Leute, ich werde jubeln an dem Tag. Was für ein Tag das sein wird. Ich bin so dankbar für die Beziehung, die wir jetzt schon haben dürfen mit dem Herrn, für die Heilung, die er jetzt schon in unser Leben bringt. Und dass wir jetzt schon ein Stück weit von dem kosten dürfen, von dieser ewigen Lebensqualität, eines Lebens in Gemeinschaft mit ihm, ein Stück himmlisches Lebensqualität. Und wenn du es noch nicht erfahren hast, Psalm 34, schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Glücklich der Mensch, der sich bei ihm birgt. Und Leute, denkt dran, ihr Christen, ihr seid ein Einsatzkommando. Erzählt eure Erfahrungen mit Gott anderen weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Botschafter seines Reiches. Amen. Also lasst uns rausgehen und diese nächste Woche die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Wahrheit, Jesus, dass du herrschen wirst. Ich danke dir, dass es Tatsache ist, es wird passieren. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird dich als Herr bekennen. Und ich danke dir, Herr, dass wir jetzt schon Teil von deinem Reich sein dürfen. Freiwillig, wenn wir es annehmen, wenn wir dich annehmen. Denn in deinem Reich sein heißt nichts anderes, als dich herrschen zu lassen in unserem Leben. Vater, ich bete um geistliche Klarheit, dass jeder von uns erkennen kann, wo er steht mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns alle noch näher zu dir ziehst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ganz neu füllst mit deinem Geist, dass du uns zurüstest, deine Zeugen zu sein, diese kommende Woche. In Jesu Namen. Amen.